Ich würde durchaus sagen, dass wir als Mediatorinnen und Mediatoren sehr viel darüber wissen, wie eine konstruktive Handhabung eines Konfliktes, sag ich jetzt mal im weitesten Sinne, zu komponieren ist.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und heute geht es in dieser Folge um den Kern der ganzen Titel: Konfliktcoaching, Organisationsberatung, Mediation, all das hat sehr häufig zum Anlass Konflikte. Und Konflikte wollen verstanden werden und Konflikte wollen bearbeitet werden. Und ich kann mir das mit kaum einer anderen Person momentan besser vorstellen als mit der Autorin des neuen Buches Konflikte verstehen und bearbeiten, was also ganz passend ist. Herzlich willkommen hier im Podcast-Studio wieder einmal Kirsten Schröter. Hallo.
Hallo und herzlichen Dank für die Einladung, Sascha. Ich freue mich sehr, wieder mit dir im Gespräch sein zu dürfen.
Und ich habe natürlich den formalen Anlass gleich mal genannt. Du hast im Buch mit deiner Kollegin Lynn Adrian geschrieben, Konflikte verstehen und bearbeiten. Da werde ich mich auch bestimmt mal drauf beziehen. Aber ich nehme diesen Anlass für mich zum Anlass, mit dir auch mal inhaltlich zu werden, was Konflikte verstehen und bearbeiten für dich bedeutet. Denn wir sind zwar in mehrererlei Hinsicht Kollegen, nicht nur als Mediatoren, als Konfliktberaterinnen, sondern auch eben bei der Fachzeitschrift Konfliktdynamik mittlerweile eng verbunden. Wir haben dort die Methodenrubrik verantwortet dieses Jahr und hatten mehrere Schnittpunkte, wo wir uns schon über verschiedene Projekte austauschen konnten. Aber so ist mir aufgefallen, wir haben eigentlich noch nie über unsere Arbeit gesprochen.
Ja, eine super Gelegenheit heute. Und ich freue mich auch, dass das Buch dafür den willkommenen Anlass bietet. Für mich ja tatsächlich, vielleicht wenn ich das am Anfang noch sagen darf, wirklich auch eine Überraschung, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Es mag von außen so wirken, als läge es auf der Hand, dass ich so ein Buch schreibe. Und im Nachhinein betrachtet, finde ich das auch selbst. Aber tatsächlich ist es ja aus einer überraschenden Begebenheit heraus entstanden, wiederum auch aus Kollegialität, kann man sagen, so wie uns Kollegialität verbindet. Lynn, die du schon erwähnt hast, leitet an der Universität Kopenhagen einen Masterstudiengang in Konfliktmediation und hat den Masterstudiengang Mediation und Konfliktmanagement an der Europa-Universität Viadrina, an dem ich ja sozusagen mitwirke, vor ungefähr 10 Jahren besucht und kennengelernt. Und daraus hat sich eine sehr lebendige Kollegialität entwickelt und so kam es dann auch zu dieser Zusammenarbeit.
Ja, das wäre auch eine meiner ersten Fragen gewesen, weil ich mir vollkommen im Klaren bin, ein Buch zu schreiben ist was völlig anderes als einen Aufsatz zu schreiben und du bist gut involviert in die wissenschaftliche Diskussion. Nicht nur als Herausgeberin der Fachzeitschrift, sondern du schreibst auch viele Artikel. Über die Zeit ist da einiges zusammengekommen. Aber ein Buch ist nochmal was anderes und, wenn ich so sagen darf, mit jemand anderem auch noch ein Buch zu schreiben, fachlich, wo ihr beide alle Inhalte miteinander verantwortet und nicht der eine Teil macht der und der andere macht der und jeder schreibt eigentlich im Grunde genommen sein Buch, es hat zufällig nur einen Einband dann bekommen. Das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Wie kam das? Was war die Überraschung? Oder ist es dir beim Schreiben aufgefallen, oh, das wird jetzt ein Buch?
Hier kommen verschiedene Dinge zusammen. Die ungewöhnliche Entstehungsgeschichte dieses Buches ist, dass Lynn bereits vor, ich glaube, 3 Jahren, den relativ renommierten Lehrbuchpreis eines dänischen Verlages gewonnen hat. Da können Menschen, die etwas zu sagen haben, Konzepte für Lehrbücher einreichen und sie hat eben ein Konfliktlehrbuch schreiben wollen. Dieser Verlag, Samfundslitteratur, wie man auf Dänisch sagt, hat ihr den Preis verliehen und daraufhin hat sie ein dänisches Buch über Konflikte verstehen und konstruktive Konfliktbearbeitung.
Preis ermöglicht es, das Buch zu schreiben.
Mhm. Richtig. Dann hat sie dieses Buch geschrieben und ich war mit ihr in der Zeit durchaus in Kontakt und habe einige dieser Kapitel mit beraten, insbesondere das Kommunikationskapitel und mit dazu beigetragen, dass die Arbeiten und Modelle von Friedemann Schulz von Thun erstmals sozusagen auf Dänisch mit aufgenommen und verbreitet wurden. Als dieses Buch dann erschienen war, hat sie zu meiner Überraschung mich angesprochen und gesagt, sie hätte große Lust, das mit mir in eine deutsche Fassung und für ein deutsches Publikum zu überarbeiten. Ich fühlte mich sehr geehrt und habe gleichzeitig gedacht, wie soll das gelingen? Wie kann man dafür einen Verlag finden? Das erwies sich aber als ganz leichtgängig. Der dänische Verlag hat auf meinen Vorschlag hin, ich glaube, 5 Verlage angeschrieben und innerhalb von 24 Stunden gab es 2 interessierte Verlage. Und so sind wir letztlich bei Barbara Budrich gelandet, zu unserer großen Zufriedenheit. Und die haben das in diesem Zusammenschluss der deutschen Verlage UTB untergebracht. Und wie du sagst, zusammen zu schreiben erfordert eben einen Text zu bauen. Und das war eine intensive Zeit tatsächlich. Lynn und ich haben uns sehr intensiv über jedes Kapitel, man kann fast sagen, über jeden Absatz ausgetauscht. Und für mich war es sowohl eine Herausforderung als auch eine Freude, in ihren Text eingeladen zu werden. Denn was Lynn in, finde ich, wirklich hervorragender Weise beherrscht, ist, sich verständlich und einfach auszudrücken. Und das war für mich eine echte Übung, die ich gerne das mal dazu neige, etwas längere Sätze zu schreiben, mich wirklich darauf zu konzentrieren, dass diese anspruchsvollen Inhalte verständlich bleiben für ein Publikum, was ja aus ganz verschiedenen Disziplinen kommt und was nicht unbedingt ein Studium mitbringen muss, um dieses Buch sinnvoll nutzen zu können.
Vielleicht an der Stelle ist das, glaube ich, ganz gut auch zu sagen, es ist kein Buch, das jetzt eine Konflikttheorie besonders ausfaltet. Sozusagen das Buch als Vorschlag, wie Konflikte nun eindeutig gesehen werden sollten, sondern es ist tatsächlich auch im UTP ganz passend ein Lehrbuch über verschiedene Zugänge zum Verstehen und zum Bearbeiten von Konflikten. Und es ist wirklich ein Angebot, sich dann vertiefter mit den Einzelnen auch zu beschäftigen, soweit man das muss oder darf oder will.
Absolut. Natürlich muss man sich im Jahr 2025 fragen, was ist eigentlich die Berechtigung für ein weiteres Buch?
Ich wollte mich rantasten.
Es gibt ja einige Veröffentlichungen.
Es ist on vogue momentan.
Absolut. Und in dem Sinne ist es eben kein weiteres Praxisbuch, von denen das, finde ich, hervorragende gibt, wo man wirklich gut da reinwachsen kann, entweder als Konfliktberaterin oder Mediatorin oder Verhandlerin oder Moderatorin mit Gruppen.
Wollen wir mal fünf benennen, wo man sagen, also die lohnt sich, wenn man so Perspektiven aufzählen will, die in den letzten Jahren auch entstanden sind.
Du meinst für die Praxis?
Ja. Einfach nur, dass die Kollegen, die jetzt zuhören, zufällig einen Eindruck bekommen. Ich fand, es ging los für mich sozusagen mit so einer neuen Ära von Konfliktbetrachtung von Sprenger, Reinhard Sprenger, die Magie des Konflikts. Der, finde ich, hat das frühzeitig so dann in den Fokus gerückt.
Absolut. Was ich an relativ neuen Büchern auf jeden Fall dazufügen würde, ist von Klaus Eidenschink Die Kunst des Konflikts aus der systemischen Perspektive heraus und mit einem klaren Fokus auf Konfliktdynamik, Entwicklung von Konflikten und insbesondere auf die Kompetenzen, die es im Konflikt braucht. Gar nicht unbedingt aus der Perspektive derjenigen, die Konflikte beraten oder bearbeiten, sondern aus der Perspektive derjenigen, die Konflikte haben und austragen.
Etwas älter schon, ich habe es schon mal angedeutet, ist von Edward de Bono, Konflikt. Das ist schon ein bisschen älter, ich glaube Ende der 90er, aber für mich auch nach wie vor hervorragend und bisher, finde ich, in der Mediationsszene ein bisschen unterbeleuchtet, weil seine entwerfende Mediation oder Konflikt als Entwurfsnotwendigkeit, etwas Neues zu entwerfen, das finde ich, ist noch hilfreich mit aufzunehmen.
Mit Blick auf die Praxis würde ich, glaube ich, und auch unter dem Gesichtspunkt nochmal eine andere europäische Perspektive, würde ich Francine ten Hüt noch nennen, die zu Konfliktberatung und Konfliktcoaching veröffentlicht und so stark aus der lösungsorientierten Schule kommt und, finde ich, eine ganz erfrischende Art und Weise hat zu beschreiben, was Konfliktprofis machen und welche Haltung sie auszeichnet. Mit etwas anders Begrifflichkeiten.
Die nehmen wir auch mal mit in die Shownotes auf. Ist das auf Deutsch erschienen?
Ja, das ist auch auf Deutsch erschienen und ich glaube, bei Hochgriffe bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, reiche ich dir nach.
Ja, okay. Und das war auch Anlass, dieses Buch, wie ihr es aufgesetzt habt, dann zu schreiben. Die Dinge, kann man sagen, aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu sehen. Also ist es bei aller Bezogenheit für Konfliktpraxis auch ein wissenschaftlicher Zugang für, bei UTP ist ja häufig, ne, für Studenten, für die Lehrer geeignet?
Ja, also das Buch richtet sich sowohl an Studierende als auch an Praktikerinnen und Praktiker. Und ich würde dir aber unbedingt zustimmen wollen, es ist ein wissenschaftliches und vor allen Dingen forschungsbasiertes Buch. Und es vertritt bewusst den Anspruch, nicht die eine richtige Sicht auf die Dinge oder die eine richtige Herangehensweise an Konflikte zu propagieren, sondern uns aufmerksam zu machen auf die Vielfalt an Möglichkeiten, an die vielen Grautöne, an die vielen Entscheidungen, die man treffen kann, wenn man sich mit so einem komplexen Stoff, wie es Konflikte sind, beschäftigt und eher den Anspruch hat, den Horizont zu erweitern, die Möglichkeiten zu erhöhen. Und in dem Sinne, finde ich, passt dein Bild vorhin auch ganz gut. Es ist ein Angebot, man kann vielleicht fast sagen, es ist ein Buffet und man wird vermutlich bekannte Gerichte wiederfinden, die man schätzt und auch gerne mag. Aber ich hoffe, man wird auch neue Geschmäcker und neue Arten und Weisen, Konflikt zu sehen und Konflikt anzugehen, in diesem Buch finden, die sowohl eine Möglichkeit bieten, die eigene Praxis weiterzuentwickeln, als auch vielleicht die ein oder andere Forschungsfrage noch zu inspirieren.
Das kann ich bestätigen. Also beide Dinge. Ich fand vor allen Dingen bemerkenswert eine ruhige Gelassenheit, die ihr in der Sprache gefunden habt, wo schon Konflikte als eine normale Erscheinung behandelt wurden und sozusagen nicht die Magie, das Besondere herausgehoben, sondern schon einfach, ist halt so. Das gucken wir uns in Ruhe an.
Konflikte als Gegebenheit des Lebens.
Wenn wir von Konflikten sprechen, habe ich den Eindruck, dass meine Herangehensweise, jeder hat sofort ein Verständnis davon, was das ist. Und wenn man es dann genauer betrachtet, dann kriegen wir erst mit, wie unterschiedlich das auch ist und wie vielfältig. Was waren denn für dich aus deiner Praxiserfahrung heraus die typischen Konflikte oder Konfliktsituationen, Konfliktkonstellationen, auf denen du dich berufst, wenn du über Konflikte nachdenkst und sie jetzt auch schriftlich formulierst, diese Gedanken? An was denkst du da vor allen Dingen, dass wir so ein bisschen Eindruck haben, von welcher Konfliktlandschaft du herkommst?
Ja, dazu sage ich sehr gern ein paar Takte. Mein primäres Anwendungsfeld ist die Zusammenarbeit von Menschen, das in ganz vielfältigen Konstellationen. Es sind sowohl die ganz klassischen Arbeitskonflikte in, sage ich mal, herkömmlichen Organisationen, wo Menschen für Arbeit bezahlt werden und dann entweder hierarchisch oder nicht hierarchisch zusammenarbeiten. Da hat sich ja mittlerweile eine sehr große Vielfalt an Organisationsformen entwickelt. Und dann sind es aber auch Konflikte, in denen Menschen zusammenarbeiten, die nicht zwingend bezahlt werden. Ich lebe und arbeite ja primär in Hamburg. In Hamburg ist ein großes Thema das gemeinschaftliche Wohnen. Das heißt, ich habe durchaus auch mit Konflikten zu tun, wo Menschen zusammenbauen oder zusammenwohnen oder ein Wohnprojekt gemeinsam entwickeln und leben.
Das heißt, nicht die zufälligen Nachbarschaften, wenn man in ein Mehrfamilienhaus zieht oder in ein Einfamilienhaus, sondern bewusste Projekte, wir ziehen zusammen, sind aber keine Familie, sondern wir wollen halt zusammen was gemeinschaftlich aufbauen, das zum Wohnen gedacht ist.
Genau, und das ist etwas, was die Stadt Hamburg auch gezielt fördert, weil Wohnraum knapp ist und es gut ist, wenn Menschen auch gemeinsam Flächen nutzen. Und manchmal geben sich diese Projekte auch übergeordnete Themen. Das kann altersgemischtes Wohnen sein, autofreies Wohnen. Und da gibt es viele Anlässe, dass Menschen sich in die Quere kommen können. Und darüber hinaus habe ich durchaus auch mit Projekten im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, zu tun. Kulturelle Initiativen, politische Initiativen, wo mehrere Menschen ein gemeinsames Ziel verfolgen und dann in Schwierigkeiten kommen. Das heißt, meine Konfliktpraxis ist relativ selten die, wo nur zwei Personen Schwierigkeiten miteinander haben, sondern typischerweise sind es Gruppen oder mehrere Gruppen und irgendwie in einem Gebilde sozusagen mit mehreren Verantwortlichkeiten. Ich bekomme durchaus auch Anfragen aus der Familienmediation, aber die gebe ich dann an kompetente Kolleginnen und Kollegen weiter.
Das finde ich interessant, weil es ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her, also dass ich mehr mich beschäftigen konnte mit der Community Mediation, die auch in Amerika ein ganz starkes Mediationsfeld ist. Und mir schien das bisher, das ist was Eigenes, was ich hier so in Deutschland nicht bisher wahrgenommen habe. Also daher bin ich da jetzt sehr positiv überrascht, aber für Hamburg überhaupt nicht, das kann ich mir gut vorstellen. Sind das ähnliche Fragestellungen und Konstellationen der Konflikte wie das in der Community Mediation? Da geht es häufig auch um eher klassische Nachbarschaften, aber auch Angebote innerhalb von Nachbarschaften. Wo ist der Sportplatz? Wie wird der genutzt? Dort auch natürlich ein Thema Rassenfrage, dass die unterschiedlichen Ethnien in Konflikte kommen. Das ist mir sozusagen dort aufgefallen. Hier scheint es eher, dass eine Art Projekt dann in Schwierigkeiten kommt, dass Menschen bewusst geschlossen haben.
Ja, ich würde sagen, der Projektcharakter trifft es gut, mit der Besonderheit, dass miteinander wohnen eben auch eine Lebensentscheidung bedeutet. Zumal in einer Stadt, wo es nicht ganz einfach ist, seiner Wege zu gehen und eine gute Alternative zu finden, wenn es schwierig wird. Das erzeugt natürlich durchaus Druck in einer angespannten Lage mit sehr stark steigenden Mieten und knappem Wohnraum. Da überlegt man sich dreimal, ob man aus einem suboptimalen Miteinander sozusagen einfach geht, sondern unternimmt vielleicht doch etwas mehr Mühe, das Miteinander noch zum Gelingen zu bringen. Und typische Fragen, um die es geht, sind Fragen der Gerechtigkeit. Gerade in selbstorganisierten Projekten, dieses Empfinden, sind wir eigentlich alle ähnlich engagiert und übernimmt jede Person einen vergleichbaren Anteil. Es geht natürlich auch um Fragen von Kommunikation und Rücksichtnahme und ja, dem Umgang mit Unterschieden, sage ich jetzt mal ganz generell, der ja sowieso, würde ich sagen, einer der roten Fäden im Konfliktthema ist. Wie halten wir es mit Unterschiedlichkeit und wo können wir Unterschiedlichkeit stehen lassen? Wo müssen wir sie verhandeln und wo ist es zwingend, dass wir uns einigen und eine konkrete Vereinbarung treffen?
Du hast in dem Buch oder ihr habt in dem Buch ja auch verschiedene Arbeitssettings, verschiedene Beratungssettings auch aufgegriffen. Also es ist nicht alleine jetzt die Mediation-Thema oder nicht alleine Konfliktcoaching oder Konfliktberatung, Teammediation oder Teamentwicklung. Ihr habt mehrere nebeneinander gestellt. Ist es auch für dich eine Vielfalt, in diesen unterschiedlichen Formen in der Praxis zu arbeiten oder sind das dann eher tatsächlich Mediationen? Weil das ja doch deine, zumindest nach außen hin, deine Hauptarbeitspraxis scheint.
Hey du, der den Podcast gerade hört. Wir bringen jede Woche eine neue Folge in diesem Podcast auch dir zum Anhören und brauchen deine Unterstützung. Nimm dein Smartphone, hinterlass eine Sternebewertung und einen Kommentar, wie dir der Podcast gefällt und mach andere dadurch aufmerksam auf diesen Podcast hier. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Ja, ich trete vor allen Dingen als Mediatorin auf und als solche werde ich auch vornehmlich angefragt und gleichzeitig habe ich mit fast allen anderen Formaten der Konfliktbearbeitung, die wir in diesem Buch vorstellen, auch zu tun. Es ist ganz häufig so, dass ich insbesondere im Arbeitskontext auch Einzelne berate. Das sind relativ häufig Führungskräfte, die für sich zunächst mal überlegen wollen, wie sie mit einer schwierigen Situation kompetenter oder mit mehr Freiheitsgraden umgehen können. Es können aber auch einzelne Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sein, die aus verschiedenen Gründen entweder keine Mediation wünschen oder davon ausgehen, dass die andere Partei gar nicht dazu bereit wäre und die stattdessen ihre eigenen Strategien im Konflikt überprüfen möchten. Und natürlich berate ich in dem Sinne dann manchmal auch Leute, wie sie in eine konkrete Verhandlung vielleicht anders eintreten können, die sie dann selbst verantwortlich führen. Als Nicht-Juristin bin ich natürlich nicht eine Person, die wie im letzten Kapitel unseres Buches Entscheidungen für Dritte trifft als Richterin oder Richter, aber ich habe sehr viel mit Richterinnen und Richtern auch zu tun, die ja mittlerweile durchaus auch ein Interesse daran haben, in ihren Gerichten nicht nur das klassische Urteil anzubieten, sondern zum Teil ja auch bei Gericht andere Konfliktbearbeitungsformate unterstützen oder biete da auch Supervision für Richterinnen und Richter an. Insofern bilde ich mir ein, dass ich doch ein bisschen Einblick habe in die Praxis von entscheidenden Personen.
Ja, soweit ich die Landschaft sozusagen im mittleren und südlicheren Teil auch Deutschlands in Blick nehme, muss ich sagen, da ist der Norden tatsächlich vorne dran. Wenn das in Hamburg auch so ist wie in Schleswig-Holstein insgesamt und Niedersachsen, das ist schon eine andere Verbindung von Justiz und außergerichtlicher Konfliktbearbeitung und auch der Zu- und Rückgriff auf Mediakompetenz scheint mir bei der Richterschaft stärker ausgeprägt zu sein.
Ja, das schätze ich auch so ein und ich finde wirklich erfreulich, dass da auch eine Kollegialität quasi über die Institutionen hinweg sich entwickelt hat und dass darüber, dass Richterinnen und Richter sich mit Mediation und ja sogar in Schleswig-Holstein auch mit Supervision beschäftigen, dass da neue Brücken entstanden sind zwischen den verschiedenen Kontexten.
Kirsten, dann lass uns doch mal inhaltlich werden, wenn ich das so hart ankündigen kann. Konflikte. Jemand fragt dich an, wollen dich buchen oder überlegen, ob das notwendig und sinnvoll ist. Klammer auf, was es immer ist, Klammer zu. Aber wie gehst du an eine Situation heran, die andere als Konflikt deklariert haben und für dich ein Ansatz ist, Konflikte zu verstehen? Also gehst du nach einer Checkliste vor? Guckst du nach festen Punkten, damit du sagen kannst, ah ja, richtig, es ist ein Konflikt. Was leitet dich in der Beratungsarbeit?
Ja, gute Frage. Also zum einen möchte ich würdigen, dass jeder Konflikt oder jede Konfliktanfrage ja auf einzigartige Weise bei einem landet. Und meistens sagt einem diese Art und Weise schon etwas darüber, was einen später erwarten wird. Deswegen finde ich es ganz gut, als Profi nicht sofort reinzusteuern in diese ersten paar Minuten eines Gesprächs, sondern tatsächlich auch der Person mit der eigenen Anfrage und der eigenen Art und Weise, etwas zu präsentieren, erstmal ein bisschen Platz zu lassen, weil es ja sehr interessant und aufschlussreich sein kann, ob die Person eigentlich zuerst über sich erzählt oder darüber, wie sie die anderen wahrnimmt oder darüber, wie verzweifelt sie beispielsweise ist oder wie unmöglich eine Veränderung erscheint, weil das einen ersten Geschmack gibt von dem, was in der subjektiven Wahrheit dieser Person gegeben ist in der Situation.
Inwieweit ist es für dich davon Bedeutung, dass die Person das, was sie da benennt, mit Konflikt bezeichnet? Ist das für dich wichtig und ist es andererseits für dich dann auch wichtig, ob du dem zustimmst oder ne, nach dem, was du unter Konflikten verstehst, sagst, naja, das ist schon einiges, aber ne, das ist vielleicht noch nicht das. Sind das Fragestellungen, die für dich Relevanz haben oder wo du sagst, das ist von Interesse, weshalb ihr auch euer Buch ja, ne, Konflikte verstehen, nicht nur im Inhalt, sondern erstmal zu erkennen, ist das überhaupt einer?
Also im ersten Zugriff würde ich sagen, darf die Person das nennen, wie sie möchte. Und ich gebe der Person den Raum, den sie braucht, um erstmal ein bisschen zu entfalten, was sie dazu bringt, nach Unterstützung zu suchen. Im weiteren Verlauf ist für mich durchaus relevant, so ein paar Aspekte zu untersuchen. Zum einen, es interessiert mich immer, ist das vor allen Dingen erstmal ein Empfinden, was ausschließlich diese Person hat oder weiß sie etwas darüber, wie mutmaßlich oder explizit die anderen Beteiligten das sehen. Weil mir das natürlich einen Eindruck einerseits darüber gibt, ist das eine geteilte soziale Wirklichkeit, die es aus meiner Sicht für einen Konflikt nicht braucht. Es kann reichen, dass eine Person ein Störempfinden hat und trotzdem macht es ja für die Abwägung, was könnte hier nützlich sein, einen Unterschied, wie diese Wahrnehmung einzeln oder geteilt vorhanden ist. Zum anderen finde ich extrem wichtig, gerade wenn es in Organisationen sich abspielt, einmal genauer zu verstehen, was hat die geschilderte Situation damit zu tun, welchen Entscheidungsspielraum die anfragende Person hat. Manchmal würde ich sagen, in Organisationen sind Konflikte gegeben, weil eine Person sich scheut, eine Entscheidung zu treffen, vielleicht auch eine unangenehme Entscheidung zu treffen. Und wenn es genau diese Person ist, die anfragt bei mir, dann würde ich jedenfalls sehr genau prüfen wollen, ob ich die Person nicht besser dabei unterstütze, eine gute Entscheidung treffen zu können, anstatt in eine vermeintliche Konfliktklärung zu gehen, die sozusagen eine schwierige Situation erzeugt, weil eben keine Entscheidung gerade möglich scheint.
Die Abgrenzung von Problem, die Situation als problematisch einschätzen und sagen, okay, ich habe irgendwie mit der Entscheidung Schwierigkeiten, aber eben auch ein Konflikt ist für die einzelne Person eine Problemsituation, weil sie einen Umgang finden muss damit.
Genau, und da so gut abzuwägen, liegt es eigentlich in Ihrem Verantwortungsbereich primär, auch qua Rolle, dazu eine gute Handhabung zu finden? Oder ist das jetzt hier ein Gegenstand, den man gar nicht per Entscheidung regeln kann? Und bei vielen Zusammenarbeitsfragen ist das ja der Fall. Gute Zusammenarbeit lässt sich nicht verordnen, die muss gelebt und entwickelt werden. Und wenn es Stolpersteine in der Zusammenarbeit gibt, dann ist man natürlich gut beraten, eine Form zu finden, wie man das miteinander aushandeln kann. Ob man das dann direkt in der Verhandlung tut oder mit irgendeiner Form von Unterstützung durch Moderation oder Mediation, das ist dann genau zu untersuchen. Und insofern ist der zweite Check natürlich zu gucken, aha, handelt es sich jetzt hier um etwas, wo unterschiedliche Menschen verschiedene Anliegen mitbringen, die in einem ganz bestimmten systemischen Kontext stattfinden und die tatsächlich verhandelbar sind. Das ist natürlich auch eine Prüffrage, ist das überhaupt verhandelbar oder sind die Gegebenheiten so starr, dass das eigentlich nur ein Theaterstück wäre, so zu tun, als könnte man die verhandeln. Das möchte ich natürlich auch gern vermeiden.
Da sind zwei Stichpunkte dabei. Das wäre auch nochmal eine fachliche Frage. Jetzt wird es ein bisschen mediatorisch. Das fand ich wirklich erfrischend und das ist wirklich ein lohnenswertes Kapitel Konfliktberatung, das ihr da formuliert habt und auch das Modell. Also ich habe das aufgetröselt als eine eigenständige Form und auch an die Mediationslogik angedockt. Dort auch Verfahrensschritte entwickelt. Also das ist für Mediatoren, finde ich, sehr hilfreich, die ja meistens angefragt werden wegen Konfliktsituationen und gar nicht mal so nur formal, jetzt ich will eine Mediation. Manchmal ist einfach Beratung einer Seite oder einzelner notwendig und hilfreich. Folgende Perspektive, und ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Mediation ist die Konfliktberatung des Konfliktsystems. Dass wir das als eine Beratungsform betrachten, bei der das Konfliktsystem, also die Beteiligten des Konfliktes beraten werden, wie sie am besten vorgehen, konstruktiv damit umzugehen. Was die schöne Konsequenz hätte, dass wir in dem Bereich, welche Verfahrensschritte sind empfehlenswert, als Fachexperten auftreten für außergerichtliche Herangehensweise, Kommunikationsschritte, mit Konfliktsituationen umzugehen. Was meinst du da? Das habe ich nicht explizit so drinne gefunden. Daher dachte ich, das frage ich dich mal jetzt hier direkt.
Ja, ich finde das eine sehr schöne Formulierung und es rollt ja sozusagen den roten Teppich dazu aus, dazu abgrenzend zu sagen, und die Konfliktberatung ist eben die individuelle Beratung an der Stelle. Ich finde das auch nützlich und anschlussfähig, den Beratungsbegriff hier zu verwenden. Der ist ja in der Mediationsdiskurs eher ein bisschen belastet, weil, glaube ich, oft so der Eindruck ist, naja, wir sind ja gerade keine fach- und inhaltsberatenden Personen, aber gemeint ist ja hier ein Verfahrensberatungsbegriff und den finde ich sehr angemessen. Ich würde durchaus sagen, dass wir als Mediatorinnen und Mediatoren sehr viel darüber wissen, wie eine konstruktive Handhabung eines Konfliktes, sag ich jetzt mal im weitesten Sinne, zu komponieren ist. Und in dem Sinne verstehe ich auch unser Buch in diesem dritten Teil, wo wir über verschiedene Arten der Konfliktbearbeitung sprechen, so ein bisschen als einen Versuch, eine Kompositionslehre zu entwerfen. Was alles sind eigentlich Elemente, die nützen, wenn es darum geht, einen Rhythmus, die verschiedenen Stimmen, irgendwie eine Lenkung der Aufmerksamkeit zu erzeugen, die sich als nützlich erweist für die Beteiligten.
Ja, das ist gut, dann habe ich den Teil auch vollkommen richtig verstanden. Und es zielt schon auch darauf, ne, du siehst das in dem Falle genau so, wie ich es auch einschätzen würde, diese Belastung des Beratungsbegriffs, die manchmal so weit die Blüte treibt, dass sich Mediatoren scheinbar für gar nichts verantwortlich fühlen müssen, was dort geschieht, und dann aber ganz entsetzt sind, dass sie ganz wirkungslos bleiben, bis hin, dass gar keine Mediationen stattfinden. Ich finde, wir haben da schon auch Fachexpertise, die Einfluss auch hat auf die Konfliktbearbeitung. Und das erfasst der Begriff Konfliktberatung schon. Nur halt, dass es nicht, und das finde ich das Anspruchsvolle, halt keine einzelne Person ist, die Auftraggeberin ist, sondern es sind halt viele.
Ja, es sind viele und ich würde dir wirklich zustimmen wollen zu sagen, das ist eine hochverantwortungsvolle Tätigkeit, sozusagen sowohl ein Verständnis von einem Konflikt zu entwickeln, als auch daraus abgeleitet Verfahrensentscheidungen zu treffen und ja wirklich auch zu steuern. Das ist ja das, wofür wir letztlich auch angefragt werden. Und punktuell wirkt das natürlich in die, sage ich mal, inhaltliche Bearbeitung des Konfliktes hinein, aber die bleibt ja trotzdem in der Regie der Beteiligten. Also was da wirklich inhaltlich verhandelt wird, dafür werden wir ja immer Sorge tragen, dass die Beteiligten das sehenden Auges gut informiert und wohl abgewogen tun können.
Es gibt noch eine ganze Menge, was ich anfragen würde, wollen, auch inhaltlicher Art. Was ist denn dir wichtig, was aus dem Buch auf jeden Fall Kolleginnen und Kollegen stärker diskutieren dürften, ohne das sollen?
Vielen Dank für diese Frage. Es ist ja auch ein bisschen die Frage danach, was hat mir vielleicht besonders Spaß gemacht in diesem Buch?
Ja, genau,
oder wo haben sich meine Horizonte erweitert?
Ostereier, die man versteckt. Daher die Frage, was ist da dir besonders wichtig?
Ja, wenn ich darf, werde ich mal mindestens drei Dinge, glaube ich, dazu sagen. Das eine ist, dass wir großen Wert darauf gelegt haben, auch darauf zu achten, dass europäische Perspektiven zu hören und zu lesen sind. Es ist ja durchaus so, auch aus guten Gründen, das würde ich sagen, viel Literatur über Konflikte und Konfliktbearbeitung so aus dem angloamerikanischen Kontext stammt. Und uns war es ein Anliegen, auch die europäischen Perspektiven, nicht nur die skandinavischen, auch die sonstigen europäischen Perspektiven einzubringen. Und ich muss mal sagen, unter dem Gesichtspunkt würde ich insbesondere das Kapitel zu Macht gerne meinen Kolleginnen und Kollegen ans Herz legen. Ich weiß, dass man, wenn man Bourdieu oder Foucault oder so hört, dass man das Gefühl haben könnte, oh je, muss man da nicht ein Philosophiestudium absolviert haben? Das haben Lynn und ich auch nicht, sondern wir haben uns einfach getraut, diesen wichtigen Denkern, und ich würde Hannah Arendt und Max Weber noch dazufügen wollen.
Das ist ein soziologischer Zugang auch.
Genau, ein sehr soziologischer Zugang, der nützt wirklich unser Denken über, wie es eigentlich Macht. Ist sie statisch? Ist sie dynamisch? Ist sie überhaupt beeinflussbar? Auf wie vielen verschiedenen Ebenen finden da Prozesse statt? Ja, in einer Art und Weise vielleicht hier formulieren, auch in einer tendenziell mal vereinfachenden Art und Weise zu formulieren, dass uns nützliche Zugänge sowohl fürs Verständnis wie die Bearbeitung gibt. Also das würde ich sagen, ist ein Kapitel, das ich Menschen, die Lust haben, hineinzublättern, sehr ans Herz legen würde und wo ich unterstellen würde, dass es wahrscheinlich den meisten von uns Anregungen gibt für konkrete Konfliktbearbeitungsfälle. Das andere, was ich gern sagen würde, ist, dass ich auch sehr schön fand, die Perspektive des norwegischen Soziologen Nils Christie. Der hat schon in den 70ern einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel Conflicts as Property. Und der macht uns darauf aufmerksam, dass wir gut daran tun, uns unsere Konflikte nicht wegnehmen zu lassen, weil wir auch als Gesellschaft darauf angewiesen sind, dass wir Konflikte gut aushandeln können, um unsere Gesellschaft und das, was uns zusammenhält, gut weiterzuentwickeln und nicht von uns getrennt zu erleben, sozusagen. Und das finde ich durchaus in gewisser Weise sehr modern und anschlussfähig. Und das Dritte, was ich vielleicht sagen möchte, ich finde, dieses Buch liefert für alle, die Spaß an Konfliktanalyse haben, auch ein paar Modelle, die nicht üblicherweise im deutschen Diskurs unbedingt sofort gegenwärtig sind. Da würde ich mal das Modell der beiden niederländischen KollegInnen Martin Euwemar und Ellen Giebels nennen, das sogenannte 7i-Modell, das nochmal eine gute Systematisierung bietet, wenn man sehr, sehr gründlich in komplexen Konfliktlagen sich ein Bild machen möchte, was alles eigentlich vorliegt und was die eigene Sicht und die eigene Bearbeitungsperspektive informieren könnte.
Also auch für Konfliktparteien, die also permanent nachdenken, was hier schiefläuft und dann feststecken in ihrer Perspektive, da das 7i-Modell würde nochmal eine andere Handlungsfolge und Perspektivenbetrachtung ermöglichen.
Absolut.
Vielen Dank, Kirsten, für die Einblicke und auch für die thematischen sozusagen Vertiefungen hier, die in dem Buch Eingang gefunden haben. Und ja, ich freue mich dann auch mal wieder mit dir unmittelbar dann auch inhaltlich zu arbeiten und natürlich bei der Konfliktdynamik anderen Kolleginnen, die Aufsätze und Beiträge beigesteuert haben. Wozu ihr übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich eingeladen seid. Also reicht gerne Beiträge ein und wir schauen dann, wie wir sie und ob wir sie veröffentlichen können.
Ja, dem möchte ich mich sehr anschließen. Das finde ich ist auch ein Anspruch mit diesem Buch, wenn ich einen letzten kleinen Anhang da machen darf, nicht nur auf die Klassiker und Klassikerinnen einzugehen, ne, wenn jetzt Arendt und Weber und so weiter fielen, sondern tatsächlich auch auf zeitgenössische Veröffentlichungen Bezug zu nehmen. Und ich schließe mich deiner herzlichen Einladung an. Es gibt da draußen viele Kolleginnen und Kollegen, die an spannenden Fragen nachdenken, zum Teil auch forschen. Und wir tun gut daran, uns das gegenseitig zur Verfügung zu stellen, damit wir als Feld gemeinsam besser und klüger werden.
Absolut. Da muss ich ein aktuelles Buch, was ich höre und lese, benennen. Vielleicht kennst du das auch schon. Klasse von Hanno Sauer. Also es ist atemberaubend gut und ich glaube auch für Mediationsarbeiten sehr sinnvoll, aber auch um Mediation zu verstehen. Aber ich bin mittendrin, ich kann das noch gar nicht richtig mit Abstand betrachten. Aber auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ich bin mir sicher, du wirst einen Podcast daraus machen.
Auf jeden Fall, also auf jeden Fall. Ein ganz kluger Philosoph, der hier das Thema neu aufbereitet hat, finde ich. Eine ganz interessante Theorie der sozialen Signale erläutert hat. Die ist auch für Mediation wichtig. Also wie Mediation zu verstehen ist. Aber das
wenn ich den noch einen Podcast-Gast vorschlagen darf, ist es nicht ganz neu, das Buch, aber ich habe es mit Gewinn für die Konfliktbearbeitung gelesen von Peter Biri, Schweizer Philosoph, Handwerk der Freiheit. Und in gewisser Weise kann man ja sagen, ist Konfliktbearbeitung auch ein Zugang, um Freiheitsgrade zu erhöhen.
Peter
und
Biri.
Zu unterstützen. Peter Biri, Handwerk der Freiheit.
Kirsten, wir machen demnächst einen Literatur-Podcast hier, eine Literatur-Episode zu den neuesten Beiträgen.
Ich freue mich drauf.
Bis dato erstmal eine gute
Vielen
Zeit
Dank.
Und wir sehen und hören uns. Vielen Dank. Ciao. Konflikte verstehen und bearbeiten. Zusammen mit Lynn Adrian 2025 die Buchveröffentlichung jetzt ganz frisch. Und wir haben hier nicht nur das Buch unter die Lupe genommen, sondern auch Inhalte hier besprochen aus fachlicher Sicht. Das Thema Konfliktberatung haben wir uns angeschaut, als auch das Thema Macht, das in dem Buch eine besondere Stellung haben sollte und auf jeden Fall gelesen werden sollte. Wenn ihr das Buch zur Hand nehmt und reinschaut, hinterlasst doch hier auch gerne einen Kommentar oder schreibt mir, wie es euch gefallen hat, was es euch gebracht hat. Ich würde mich freuen über solche Rückmeldungen und hinterlasst gerne auch eine Sternebewertung auf den Podcast-Catchern deiner Wahl, denn das hilft dann auch, dass Personen diesen Podcast zu hören bekommen, auffinden, die bisher davon noch nichts wissen. Soweit von dieser Stelle hier. Ich verabschiede mich mit besten Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Inko Fehmarn, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.